Ja, dann seid ihr alle hoffentlich gut ausgeruht und gestärkt. Wir wollen weitermachen mit dem dritten Teil, der liebende Ehemann und Vater. Wie angekündigt, schlagen wir doch mal gleich in der Bibelstelle dazu auf, Kolosser 3, Vers 18. Der Mann, das Haupt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und da ist ein Vers, habe ich mir gedacht, den verstehen doch manche Männer falsch. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Das ist interessant, hier werden die Frauen angesprochen. Ne? Manche Männer lesen, habe ich den Eindruck, ihr Männer, ordnet euch eure Frauen unter. Das steht aber gar nicht da. Ne? Das ist ein Vers für Frauen. Ihr Frauen. Der spricht uns Männer gar nicht an. Ne? Wir sind in Epheser 5, 25 angesprochen. Genau, diesen Vers, also Kolosser 3, 18 sollte man den Frauen überlassen und auch richtig verstehen. Wir sind aufgefordert in Epheser 5, 25, das ist der Vers, der uns anspricht. Ihr Männer, er spricht die Männer direkt an, wie er zuvor die Frauen direkt angesprochen hat. Ihr Männer, eure Aufgabe. Liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, ja, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern sie heilig und tadellos sei. Also ihr Männer, liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Lebenslange Aufgabe, und da können wir eigentlich nur zu kurz kommen. Immer nur schlecht abschneiden, schon irgendwie demütigend. Und was hier das zum Ausdruck bringt, ja, wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Was war überhaupt seine Gesinnung? Er, der der Herr ist. Wie hat er gehandelt als der Herr? Wie hat er die Gemeinde, wie hat er die Gläubigen behandelt? Und für mich ist da eben auch ganz deutlich Philippa 2, Abvers 6, diese Passage, die ist für mich maßgeblich. Das ist die Gesinnung, die uns auch anbefohlen wird, zeitgesinnt, wie Jesus Christus es auch war. Lesen wir das gerade noch, dass wir die Verse so zusammenkriegen, diese Stellen. Philippa Kapitel 2, Abvers 6, oder Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus waren. Direkter Befehl. Er, der in der Gestalt Gottes war. Also höheres Vorrecht kannst du gar nicht haben, als Gott zu sein. Und er war in der Gestalt Gottes, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für oder wie einen Raub, wie eine Beute, wie einen Schatz festhielt, Gott gleich zu sein. Also haben wir zwei Sachen. Er war in der Gestalt Gottes und er war Gott gleich. Und es ist interessant, dieses Wort gleich, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist so ein Argument für die Trinität. Ich meine Offenbarung 20, 16, da wird gesagt, dass der Engel einen Maßstab hatte, einen Stock, mit dem er die Stadt, das himmlische Jerusalem, gemessen hat. Und die ist ja quadratisch. Und er sagte, ihre Länge, Breite, Höhe sind gleich. Da gebrauchte er das gleiche Wort Iso. Iso steckt da in diesem griechischen Wort drin. Also Jesus, er war Gott gleich. Also mathematische, exakte Gleichheit. Er war Gott. Und es ist auch geblieben. Er wurde ja nicht von Gott in einen Menschen verwandelt, sondern hat die menschliche Natur noch hinzugenommen. Dass man das mal nicht falsch versteht. Aber wir haben ja einmal Gestalt Gottes und Gott gleich sein. Und er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleich. Also er hat daran nicht festgehalten, wie an einem Schatz, wie an einer Beute, an einem Raub, etwas Kostbarem, sondern hat sich selbst entäußert, selbst erniedrigt, zu nichts gemacht, zum Diener von allen, wie ich schon Markus zitiert habe, 10,45, nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben sogar zu geben, als Lösegeld, um Menschen zu befreien, zu erretten. Und das ist die Liebe, die uns Männern anbefohlen ist. Diese Gesinnung ist ganz besonders jedem anbefohlen, der eine Autoritätsstellung hat, der das Haupt ist. Und ganz besonders sieht man das an der Fußwaschung. Johannes Evangelium 12. Gerade, was 12? Nee, 13, meine ich. Und gerade das wird ja eingeleitet. Und da er die Seinen die in der Welt waren, liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Und dann wäscht er ihnen die Füße. Er sagt dann, ihr nennt mich Herr und ihr tut recht daran, ich bin es. Und schaut, was ich euch getan habe. Eine Arbeit, einen Dienst, den damals, den hat man nicht mal Knechten, Sklaven zugemutet. Das höchste der Gefühle damals war, der Knecht kommt und bringt dir Wasser. Hier, bitteschön, wasch dir deine Füße. Und hier der Herr entkleidet sich, gürtet sich um und wäscht den Jüngern die Füße. Petrus vollkommen entsetzt, niemals sollst du mir die Füße waschen. Der Herr hat es getan. Ich habe euch ein Beispiel gesetzt, ein Beispiel der Demut. Ja, der Größte unter euch soll der Kleinste sein, ein Diener aller. Und das bedeutet Mann sein, das bedeutet Haupt sein. Nicht, dass wir an unseren Vorrechten festhalten und ausbeuterisch ausnutzen oder für uns einsetzen. Es ist zum Dienst gegeben. Eine von Gott übertragene Autorität, womit wir wieder ihn verherrlichen, Gottes Ebenbildlichkeit darstellen, Christus darstellen, wie er ist. Eine unglaublich hohe Aufgabe. Und da kann man, wie gesagt, zwei Fehler können dabei Männern auftreten. Passivität, Zurückhaltung, Feigheit, Ängstlichkeit, Zaghaftigkeit, dass man die Sachen nicht anpackt, dass man diese Rolle, die Gott einem übertragen hat, nicht übernimmt, sondern sich eben zurückhält, so wie Adam daneben stand und die Frau gab ihm. Und er mischte sich da gar nicht ein, hatte Schlange, nicht gleich den Kopf zu treten. Was redest du mit meiner Frau? Weg mit dir. Ja. Hat das alles über sich so gehen lassen. Oder das andere Extrem ist, dass die Männer dann zum Chauvinismus neigen, sich überheben, ja, ihre Autorität ausnutzen, sich für etwas Besseres und Höheres halten. Und da habe ich mal so 5 so Stereotypen, von 5 Stereotypen mal gehört, so auf Englisch, ich habe die mal übersetzt, eingedeutscht, sage ich mal, so Arten, die man, was man unter Männlichkeit verstehen könnte. Den ersten habe ich der kein Memmen Karl genannt. Karl ist keine Memme, alles sowas, was irgendwie ja vielleicht weiblich oder feminin oder was nicht hart ist, das ist für ihn memmenhaft, das lehnt er ab und das ist der kein Memmen-Karl, der meint, Mann ist, wer schnell beschleunigt im Auto, die Reifen vielleicht mal quietschen lässt, auf der Autobahn überholt, sich durchsetzt, der am lautesten vielleicht rülpst und am, ja, wenn er pupst, dann riecht es auch am schlimmsten. Das ist so der kein Memmen-Karl. Wir haben einen, lieben, ganz lieben Bruder, Diakon, er heißt Karl. Und er hat seine kranke Mutter ins Krankenhaus gebracht. Und das war dann irgendwie nur noch so ein Gequäle. Irgendwie kam es dem vor, die wollen jetzt nur noch Geld rausholen. Ja, irgendwie so unnötig am Leben erhalten. Und er hat mehrmals gesagt, er möchte die Mutter mit nach Hause nehmen. Das hat keinen Sinn mehr, die quält sich da nur noch. Und die haben es ihm nicht gegeben. Und er Druck ist gestiegen. Und er, ich will meine Mutter mit nach Hause nehmen oder ich hole die Kalaschnikow, hat er gesagt. Wirklich so eine Erregung. Und seitdem heißt er Kalaschnikow. Und so eine Art von Typ kann das vielleicht sein, ja? So ein kein Memmen-Karl, so ein Kalaschnikow. Oder der Big Boss Rudolf, habe ich ihn genannt. Das ist jemand, der vielleicht aufs Picknick oder Familienurlaub fährt, also einen Ausflug mit der Familie macht und dann bellt er die Befehle entgegen. Jetzt komm her! Und ja. Er meint, er ist der Boss, er muss befehlen und das könnte so ein Stereotyp sein. Oder der Teenage Klaus, habe ich jetzt genannt, aber ich heiße keiner Klaus oder Karl oder Rudolf. Ja. Der Teenage Klaus, der versteht sich gut mit Kindern, denn er ist selbst noch eins geblieben, kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, man muss alles für ihn machen, hinterherlaufen. Weiß nicht, ob Frauen da wirklich Liebe empfinden oder ob das eher so ein Beschützerinstinkt ist, so den man vielleicht wie ein Waisenkind empfindet. Oder der hypergeistlich Benjamin. Der hypergeistlich Benjamin, der sitzen da irgendwo vielleicht mit dem Sohn der Familie und der Kellner schenkt das Wasser ein und dann, übrigens, Jesus ist das Wasser, das lebendige Wasser und kommt, man kann es umsonst kriegen und so. Und der Sohn sitzt daneben und bei jeder Gelegenheit so ein frommer Spruch. Es soll es auch geben, ich habe früher, als ich noch nicht bekehrt war, Simpsons geschaut, wer das vielleicht noch kennt. Das ist so eine Art Flanders da, der Nachbar vom Simpson. Oder der gute Zeit, Gustav. der macht immer Spaß. Das ist immer so ein Spaßmacher, aber auf Dauer wird das einfach lästig. Ja. Also es ist halt eben ja, nicht das, was die Bibel als Bild so vermittelt. Die Bibel macht deutlich einen Unterschied zwischen, ja, zwischen dem, was ein Mann ist und zwischen dem, was ein Junge ist, würde ich mal sagen. Junge, oder? Im Englischen hat man es leicht. Da kann man sagen male and female. Männlich, weiblich. Ja. Aber mein Sohn, der ist jetzt 3 Jahre. Im Reisepass steht bei ihm auch, er ist männlich. Aber das heißt nicht, er ist ein Mann. Ja. Das heißt nicht, er wäre ein Mann, das muss er noch werden, durch Gottes Gnade. Und wollen wir auch durch die Erziehung dazu verhelfen, dass er wirklich ein biblischer Mann wird. Der Unterschied zwischen Jungs und Männern ist, die Jungs wollen immer nehmen. Die wollen immer bekommen und kriegen. Meins, meins! Seine einjährige Schwester ist noch so lustig. Wenn er ihm alles, der nimmt ihr alles weg, der kann absolut nicht teilen, der nimmt alles von ihr. Aber das ist meins, sagt er dann immer. Also es ist eine Schwierigkeit, ihm das Teilen beizubringen. Und sie nimmt ihm mittlerweile auch die Sachen weg, wenn er den Rücken umdreht, hat mir meine Frau gestern erst erzählt. Ich sagte, das ist so lustig, ich habe die beobachtet. Ja, die hat schon Respekt vor ihm, aber wenn er sich kurz umdreht, dann nimmt sie es. Und dann, wenn er das sieht und auf sie zugelaufen kommt, schmeißt sie es ganz weit weg. Ein Jahr schmeißt so weit sie es kann, schmeißt sie es weg. Ja. Also der Unterschied zwischen Jungs und Männern ist, Männer geben und Jungs nehmen. Ein biblisches Mannsein ist eben dadurch gekennzeichnet, dass der Mann sich aufopfert, sich selbst hingibt. Das ist biblisches Mannsein, nämlich zum Guten der Frau. Er opfert sich auf zum Guten seiner Kinder. Er gibt sich hin zum Guten der Gemeinde, der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Männer sind Geber und keine Nehmer. Der Herr selbst sagte, geben ist seliger als nehmen, wird von ihm zitiert. Und in Titus 2,2 sehen wir eine biblische Definition von Mannesreife. Titusbrief, Kapitel 2, Vers 2. Titus 2,2. Dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren, in der Beständigkeit, im Ausharren. Das ist, was die Elternmänner, die Elternbrüder auszeichnen sollte. Dass sie in der Liebe standhaft sind, ausharrend. Nicht, okay, ein Tag läuft es gut, ein Tag nicht, sondern sie sind darin beständig und ausharrend. Und eben ja die anderen Eigenschaften, die hier noch genannt wurden. Nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben. Gesund im Glauben, Liebe und im Ausharren. Gesund. Und in der Bibel finden wir eigentlich, nicht eigentlich, tatsächlich keinen Platz für faule oder gelangweilte Männer. Das ist sowieso etwas, was ich nicht verstehen kann. Wenn jemand sagt, ich bin Christ und ich habe Langeweile, das kann ich nicht verstehen. Ne? Das kann ich nicht verstehen. Ich bin Christ und ich habe Langeweile. Oh, jetzt wird es langweilig, jetzt habe ich mich bekehrt. Das habe ich schon wirklich gehört, aber das waren halt schon Extreme, so Punker, die sich bekehrt haben, die zum Glauben gekommen sind, 2 Jahre die Jeans nicht gewechselt und so, getrunken, mit der Polizei Schlägereien gehabt, im Gefängnis gesessen. Und oh, jetzt habe ich bekehrt, oh, jetzt wird es langweilig, habe ich gedacht. Und die haben gesagt, das absolute Gegenteil, das spannendste Leben überhaupt. Aber wir sind halt auf evangelistische Einsätze gegangen, Festivals besucht, die von Donnerstag bis Sonntag manchmal laufen, Büchertisch aufgestellt, Pavillon, versucht, ja, am Eingang, wenn wir nicht hineingekommen sind, in die Zeltstadt, dort einen kleinen Tisch aufzustellen oder einfach nur dieses Afrika-Festival in Würzburg am Straßenrand beim Eingang, Kofferraum aufgemacht, die Bücher ausgelegt, verteilt, dann hat es geregnet, unter eine Brücke gestellt, wo die Leute durchlaufen müssten, dort im Trockenen verteilt. Wir haben die spannendsten Einsätze und Erlebnisse gehabt im Dienst und es ist wirklich ein regelrechtes Abenteuer, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Also faule und gelangweilte Männer, da findet man in der Bibel, hat die Bibel also keinen Platz dafür, würde ich mal sagen. Und tatsächlich, wenn wir in die Bibel schauen, beruft Gott immer, das heißt immer, aber die Männer Gottes, die er berufen hat, die hatte quasi direkt von der Arbeit weg in den Dienst berufen. Tätige Männer, die am Machen waren, die am Arbeiten waren. Also jemand, der sich da irgendwie im Bett rumgewälzt hat, der hat nicht plötzlich eine Vision gekriegt, mache das und das für mich. Wir lesen zum Beispiel Mose, der war ein Hirte, hat dann den brennenden Dornbusch gesehen und wollte sich das näher anschauen. War gerade dabei, ja, die Schafe oder was weiß ich, irgendwas zu hüten. Josua, der war dabei, Mose zu dienen. Das war sein Diener, der immer bei ihm war. Josua 1,1 steht das. Oder Gideon, der war gerade dabei, Weizen zu dreschen. Samuel, der hat im Heiligtum gedient als Junge. David hatte Schafe gehütet. Elisa, Acker gepflügt. Vierte Apostel waren gerade bei der Fischerarbeit. Matthäus, direkt von der Zollstation wegberufen. Paulus hat eifrig die Gemeinden verfolgt. Und der Herr hat als Zimmermann gearbeitet. Also immer eifrige, tätige Menschen, Männer, die nicht faul waren, sondern wirklich tätig waren. Solche beruft Gott an und lenkt das, wie bei Paulus zum Beispiel, dann diesen Eifer, wo er gesagt hat, ich habe meine Altersgenossen an Eifer weit übertroffen. Und der Herr nimmt diesen Eifer und lenkt ihn in die richtigen, gesunden Bahnen. Und Mann sein bedeutet eben, Lasten zu tragen. Das muss man wirklich verstehen. Das muss man wirklich annehmen und sich begreiflich machen, also bewusst machen, was das heißt. Mann sein heißt, ich trage Lasten, nicht nur meine eigenen Lasten, sondern ich trage die Lasten meiner Frau und ich trage die Lasten meiner Kinder. Ich bin ein Lastenträger, ein Lasttier, könnte man fast sagen. Ganz im Gegensatz die Pharisäer, zu denen sagt der Jesus, ihr bürdet anderen Lasten auf und rührt sie nicht mit dem kleinen Finger an. Und Männer sind Lastenträger. Und das ist genau das, was auch Frauen brauchen. Frauen haben ein viel, viel größeres Sorgepotenzial. Die sorgen sich einfach sehr viel. Frauen sind getrieben von Ängsten und von Sorgen, haben ein großes Schutzbedürfnis und sie brauchen einen Mann, der die Lasten trägt, der für sie sorgt, der sich dazu zurüstet, um für sie sorgen zu können. Und wie schlimm ist das dann bei der Verkehrung, wenn dieser Plan Gottes auf den Kopf gestellt wird? Wenn der Mann der Frau zu einer Last wird, wenn der Mann der Frau ein Grund wird, sich Sorgen zu machen, da wird der Plan Gottes direkt auf den Kopf gestellt. Und zu diesem Lastenträger, Versorger der Familie und der Frau, Frau und Kinder, gehört dazu, dass er auch sozusagen der Hauspriester ist, könnte man sagen. Er hat den Auftrag, geistlicher Führer zu sein. Und es ist unerlässlich, mit der Frau zu beten, immer wieder zu beten, am besten regelmäßige Gebetszeiten. Wir beten immer gerne abends. Ich bin ja öfter unterwegs und da fahre ich die Frau erst einmal zu den Schwiegereltern und von dort aus dann dort, wo ich einen Dienst habe. Und auf der Fahrt, da beten wir dann auch dann länger, aber abends beten wir dann auch immer und eine Andacht in der Früh lesen. Wir sollen für den Partner beten, wir sollen ihn segnen, im Gebet einfach an ihn denken. Von einem Prediger habe ich gehört, der bei uns war, auch ein Eheseminar gehalten hat, was er macht ist, er denkt intensiv an seine Frau und in Gedanken legt er so die Hände auf sie drauf und in Gedanken segnet er sie, wenn er für sie betet, im Gebet. Stellt sich wirklich so bildlich vor, wer weiß, wo sie ist gerade, arbeiten oder irgendwas oder zu Hause und er ist unterwegs oder schläft vielleicht noch, weil er früh aufsteht und dann in Gedanken segnet er sie. Und was ich angefangen habe, ist, wenn unser Kleiner, bevor er in den Kindergarten geht, dann nehme ich ihn kurz und bete. Ganz kurz, immer ganz kurz, damit es ihn nicht irgendwie abstößt, dass es zu lang war, wann ist er endlich vorbei. Sondern ganz kurz, lieber Gott, Herr Jesus, segne doch den Len, beschütze und bewahre den Len und schenke ihm viel Freude. Und das war es, ein Satz, ne? Wenn er jetzt in den Kindergarten geht. Und jetzt ist er so, mache jetzt ein Weilchen. Und jetzt, wenn ich dann auf mal zum Mittagessen da war und dann wieder rübergehe in die Gemeinde, da habe ich ihm sonst immer Küsschen gegeben. Ne? Und so Sohn, zu unserer Freude ist ein Küsser. Der gibt mir 4, 5 Küsse und will gar nicht aufhören, bevor ich auf die Arbeit gehe. Und dann habe ich ihm einen Kuss gegeben, will rausgehen. Halt, Papa, warte, noch beten. Und dann kommt er zu mir und dann, okay, dann habe ich gebetet. Ja, lieber Gott, Herr Jesus, schenke doch, dass der Papa jetzt gut arbeiten kann und wir uns abends wiedersehen können. Das geht wirklich in ihn so ein. Oder wenn wir uns auf eine längere Autofahrt machen, und dann vergesse ich mal zu beten und dann ruft er von hinten plötzlich, wenn ich irgendwann etwas stärker auch abbremsen musste, vielleicht auf der Autobahn oder irgendwas, dann, Papa, noch beten! Ja, 3 Jahre, ruft dann von hinten, ja stimmt, wir haben noch gar nicht gebetet. Ne? Und dann bete ich. Also wirklich, das zeigt wirklich Frucht. Und ich war eingeladen in eine Gemeinde und da war einer der Ältesten, war wirklich jung, ich glaube noch keine 30 Jahre, haben eine Bibelschule, weiß nicht welche, New Tribes Mission vielleicht, in England absolviert, ein Jahr. Haben doch Englisch sprechen zu Hause beibehalten. Mit den Kindern zumindest reden die Englisch. Ja. Also das war schon ganz interessant. Aber was die gemacht haben in der Früh, haben dort dann übernachtet. In der Früh steht er auf. Ich glaube, um 7:30 war das. Setzt er sich dann mit seinen Kindern hin. Hat zwei Töchter gehabt. Die eine vielleicht 6, die andere so 4. Und dann ist er mit denen einen Kinderkatechismus durchgegangen. Ein paar Minuten, ein paar Fragen durchgegangen. Und das habe ich mir so abgeschaut, habe mir gesagt, okay, wenn er 3 ist, dann ist er 3 geworden, will ich das auch machen. Dann habe ich so einen Kinderkatechismus und gehe das mit ihm durch. Und das macht ihm auch voll Freude. Kann man ja auch schön spannend so gestalten. Einfach ganz kurz und dann viel Freude zeigen, wenn er das dann wirklich schafft. Ja, wer hat dich gemacht? Sagt er, der Gott. Der Gott, sagt er immer. Der Gott, was hat er noch gemacht? Alle Dinge hat er gemacht. Warum hat er das gemacht? Dann anstatt zu seiner Ehre, sage ich ihm, zu seiner Freude, weil mit Ehre kann er, glaube ich, noch nichts anfangen. Das kommt dann später, vielleicht wenn er 4 oder 5 ist, sage ich, damit er sich freuen kann. Ja, wie kannst du dafür sorgen, dass Gott sich freut? Ja, indem ich ihn liebe und ihm gehorche oder auf ihn höre. Ja, und das geht er dann so durch. Ich stelle ihm die Fragen und er antwortet. Also das sind die ersten 5 Fragen. Und ja, der ist jetzt im August erst 3 geworden. Und dann wenn er das so gut intus hat, dann geht es weiter zu den nächsten Fragen. Und später, wenn die Kleine, die jetzt 1 Jahr ist, 3 ist, dann frage ich ihn zuerst, sie hört das schon mal und dann kann sie es wiederholen. Ja, dann kriegt sie das mit. Und dann wollen wir das immer durchgehen, bis er den Katechismus so drinnen hat. Und das sind dann die besten Möglichkeiten, wie man auch einen jungen Apologeten erziehen kann. Die werden bei keiner Frage verlegen sein. Ich habe mal so ein Buch gelesen, wo die Bauchham heißt, glaube ich, Expositional Apologetics, also Exposition, also Exposition, Auslegung, auslegungsmäßige Glaubensverteidigung. Das ist einfach eher, das ist eine Art, wie er predigt. Wenn er predigt, dann betrachtet er den Text, als würde er ihn das allererste Mal sehen und vielleicht und sogar durch die Augen eines Skeptikers. Jemand, der die Bibel das erste Mal jetzt so kriegt, vorgelegt kriegt oder zu hören bekommt. Und dann geht es so an den Text heran. Und er sagt, die beste Methode, die Kinder zu wappnen, ist Katechismen ihnen beibringen. Weil das ist ja systematisch, Glaubenswahrheiten systematisch zusammenhängend, zusammengetragen und dargestellt. Und wenn die dann Fragen bekommen, die wissen genau, warum ist Leid in der Welt. Gott hat die Welt gut gemacht. Der Mensch ist aber in Sünde gefallen, hat sich von ihm getrennt. Die dann kann genau sagen, was Sünde ist. Warum, wie der Tod in die Welt gekommen ist, wie Gott ist. Aber das ist nicht alles. Das ist der erste Schritt, dass sie das Was des Glaubens wissen. Worum geht es hier? Später will ich dann noch, dass sie das Warum wissen. Ja, das Warum, dass die selber darüber nachdenken. Wenn ich frage, wer ist Jesus? Jesus ist Gott. Ja, wie kommst du da drauf? Wie kommst du da drauf, würde ich dann fragen, dass das begründen kann. Jesus ist die Wahrheit. Warum ist er die Wahrheit? Ja, wenn ich frage, was ist Wahrheit von der Bibel her, würden viele sagen, ja, Jesus oder das Wort Gottes. Und dann würde ich, die nächste Stufe ist zu fragen, ja, warum ist Jesus die Wahrheit? Ja, weil alles erschaffen hat, alles erhält und somit allwissend ist und nicht lügt und immer die Wahrheit sagt. Deswegen, er ist die Wahrheit. Er ist der Maßstab der Wahrheit. Zum Beispiel. Also das kann ich euch wirklich empfehlen für die Kinder, wenn ihr Kinder habt. Und wichtig ist, dass wir Männer die Prioritäten richtig setzen. Für mich war das auch ein Aha-Erlebnis, dass man die Frau an erster Stelle setzen sollte. Aber ich habe noch nicht verheiratet. Aber ich habe gedacht, die Kinder sind doch das Wichtigste. Ja, das war für mich persönlich so, aha, okay, instinktiv habe ich gedacht, die Kinder sind doch das Wichtigste. Alles zum Wohl der Kinder. Aber zuerst muss für den Mann Gott Christus sein, der muss die allererste Stelle haben und dann die Frau, gleich an nächster Stelle die Frau und dann die Kinder. Das ist ja die richtige Reihenfolge. Die Kinder müssen sehen, der Papa, der hat die Mami lieb. Der Papa liebt die Mami. Das müssen die unbedingt sehen und die sind ein Team, die halten zusammen, die kann ich nicht aufspalten. Das müssen Kinder unbedingt mitkriegen. Und dann, das ist so eine Streitfrage, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das so sieht, also Gott, Frau, dann die Kinder. Und dann würde ich sagen, aber das muss man richtig verstehen, die Arbeit, weil die dazu dient, die mir anvertraute Frau und Kinder zu versorgen, darum die Arbeit und danach würde ich erst die Gemeinde setzen. Aber muss man vorsichtig sein, weil jederzeit würde ich zum Beispiel einen Arbeitsplatz wechseln oder umziehen, wenn ich dadurch wenn ich keine Gemeinde hätte und so dann wirklich Gemeinschaft haben könnte und eine gute Gemeinde besuchen könnte. Also versteht mich nicht falsch, ja. Nicht, dass man dann auf Karriere dann getrimmt ist, versucht hier in der Welt Erfolg zu haben und dann die Gemeindearbeit bleibt liegen. Das meine ich damit nicht. Einfach die Arbeit unter dem Aspekt an vierter Stelle, gleich nach der Familie, vor der Gemeinde, weil es dazu dienen soll, meinen Auftrag, den mir von Gott gegeben ist, zu erfüllen. Nämlich die Frau und die Kinder versorgen zu können. Und nicht, dass die Arbeit zum Götzen wird. Das ist ja das Problem, weil Jesus ist das Haupt. Er muss die erste Stelle haben und er hält alles zusammen. Wenn er nur den ersten Platz hat, dann, wie gesagt, fällt alles an seinen richtigen Ort und es läuft schön harmonisch. Sobald man dann aber irgendwie Frau oder Kinder, die Arbeit oder die Gemeinde sogar an den ersten Platz stellt, dann verfällt das sofort zum Götzendienst und es gerät aus dem Gleichgewicht. Das gerät aus dem Gleichgewicht. Jesus muss das Haupt sein, die Nummer eins und alles von daher seinen richtigen Platz bekommen. Sonst geht der Segen verloren. Und ganz wichtig hier für uns Männer, was die Liebe angeht, ihr Männer liebt eure Frauen. Ja, die Liebe ist kein Gefühl. Das ist eigentlich irgendwo klar, muss doch betont werden, die Liebe ist kein Gefühl. Was ist unbeständiger als unsere Gefühle? Bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich auch viel Philosophie gelesen, darunter auch den Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Und er hat so eine ganz steile These formuliert. Alle Liebe ist Sexualtrieb. Ich dachte, okay, steile These. Alle Liebe ist Sexualtrieb, hat er gesagt. Und dann hat er ein Beispiel gebracht aus der Geschichte. Das war so ein spanischer Adliger. Und er hat so einer Dame immer den Hof gemacht, ja, um ihre Liebe geworben und ihr seine Liebe immer beteuert in den schillerndsten Worten und so. Und sie hat ihn immer abblitzen lassen. Ja, und er hat nicht locker gelassen und sie hat dann eines Tages tatsächlich nachgelassen und hat gesagt, komm um die Uhrzeit auf mein Zimmer hoch. Und er freut sich schon in voller Freude der Erwartungen, ja, in voller freudiger Erwartung so rum, geht er an das Zimmer, klopft und sie macht auch die Tür auf. Und dann fängt sie an, hier ihr Korsett aufzuknüpfen und dann zeigt sie ihm ihre vom Krebs zerfressene Brust. Und da ist etwas mit ihm passiert. Alle Liebe, diese angestaute Liebe, auf einmal, swish, weg war sie. Da war nichts mehr da von Liebe. Interessanterweise sind es ja auch die Spanier, die sagen, te quiero, ja, ich liebe dich, te quiero. Wörtlich heißt das, ich will dich. Und das ist, was wir Männer oft verwechseln mit Liebe. Reines, pures, blankes, bloßes Begehren. Ich will dich. Und wenn ich dich nicht kriege, werde ich verrückt. Das ist keine Liebe, das ist Begehren. Biblisch betrachtet ist Liebe eine Entscheidung, die man trifft. Ist Liebe eine Entscheidung, die man trifft. Nämlich nicht, ich entscheide mich, dass du mir gut tun sollst. Ich entscheide mich, du sollst die Frau sein, die mir gut tut. Nein, ich entscheide mich dafür, dir gut zu tun. Liebe ist eine Entscheidung, ich stelle dich an den ersten Platz, gebe dir den Vorrang und selber stelle ich mich hinten an. Das ist Liebe. Ja, das ist Liebe. Und Hass ist genau das, jemanden hinten anstellen, das ist Hass. Nicht immer, in der Bibel hat das natürlich eine andere Bedeutung, aber zum Beispiel war Lea gehasst. Das heißt nicht, dass Jakob irgendwie Hassgefühle ihr gegenüber hatte, aber einfach die Rahel hatte er lieber. Da sehen wir auch durch den parallelen Vergleich von zwei Stellen, wenn der Jesus sagt, wer Vater und Mutter nicht hasst, kann nicht mein Jünger sein. An der anderen Parallelstelle sagt der andere Evangelist, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich. Ja. Also so soll man die Frau lieben, dass man ihr den ersten Platz gibt, obwohl man ja das Haupt ist und einem sozusagen der erste Platz gebührt. Das ist ja der Clou. Gerade deswegen, weil der Herr Jesus noch so vorgelebt hat, stelle ich mich hinten an und gebe dir den Vorrang. Du zuerst, Ladies first. Und deswegen kann ich damit nichts anfangen, wenn jemand sagt, ich kann meine Frau nicht mehr lieben. Oh meine Güte, was ist passiert? Du kannst dich nicht mehr entscheiden, ihr den ersten Platz zu geben und dich hinten anzustellen, ihr einen Vorzug zu geben. Was ist mit dir passiert? Ja. Es ist schön, wenn Gefühle dabei sind. Die sollen auch dabei sein im Idealfall. Aber Liebe heißt, ich entscheide mich dafür, dir Gutes zu tun. Gefühle können kommen und gehen. Und das beste Beispiel davon sehen wir der Herr im Garten Gethsemane. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Herr hatte im Garten Gethsemane alles andere als romantische Gefühle oder irgendwelche schönen Gefühle. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Er war in inneren Kämpfen. Er war bestürzt, Todesfurcht oder wie es dort beschrieben steht. Und zwar so sehr, dass er Schweißperlen von seiner Stirn heruntergetropft sind. Große Tropfen vermengt mit Blut. In so einem Kampf war er. Und er hat sich entschieden, Herr, wenn es möglich ist, Vater, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also Liebe ist eine Entscheidung, dem anderen Gutes zu tun. Ich war auf einer Freizeit, haben die Teenager das so empfangen, die nach und nach dann gekommen sind. Es war gerade zu der Beginn, die trudeln da so einer nach dem anderen ein. Und dann kommt der Vater von einem Mädel und die haben sich scheiden. Haben die sich schon, zumindest getrennt oder geschieden schon. Und ich höre, wie er mit jemandem, auch so einem Mitarbeiter bei der Freizeit, sich unterhält und ihm das Ganze erklärt, wie es war. Und dann, ja, dann ist sie die Sekretärin da von mir geworden und bla bla bla. Und ich höre es so mit einem halben Ohr zu, ja, unterhalte mich dabei, höre es doch irgendwie noch so mit. Und dann höre ich von ihm, ja, und dann war es zu spät. Dann hatte ich mich schon verliebt gehabt. Und ich habe gedacht, was für ein Elend, habe ich mir bloß gedacht. Der hat in der Jugendarbeit in der Gemeinde mitgemacht. Und danach, ja, sich getrennt bzw. geschieden, die Tochter leidet drunter, glaube ich, die Arbeit dann noch verloren, konnte dann nicht mal mit ihr zusammenziehen. Und ein Drama aus der Gemeinde draußen dient dort nicht mehr, aber da war es schon zu spät, da hatte ich mich verliebt. Dieses Begehren, das soll seine Frau lieben, sich entscheiden, du hast den ersten Platz und ich nicht. Ich stelle mich hinten an, du zuerst. Nach was für ein Elend habe ich ihm bloß gedacht. Das ging ja dann noch. Sind da aufgetaucht und haben sich gestritten. Die Frau war da, da ist auch noch eine gegeben. Die Kinder haben das mitgekriegt. Ein Riesendrama dann wirklich. Genau, also wir landen jetzt sehr gut. Das letzten Gedanken noch, dem mir so eine Vorbereitung gekommen ist. Heutzutage wird ja immer von dieser Gleichberechtigung sehr viel geredet, viel Wert drauf gelegt. Ja. Dadurch, wenn wir das ablehnen, dadurch befürworten wir ja keine Unterdrückung oder so. Der biblische Maßstab, das biblische Bild, was der Gedanke Gottes, der hinter dem all dem sich verbirgt, ist mir so aufgegangen, dass eine Gleichberechtigung von Mann und Frau für beide ungenügend ist. Beiden geht etwas verloren. Aus dem egoistischen, gefallenen Blickwinkel der Welt selbstverständlich wünschen die sich das. Aber von einem Blick aus Gottes Perspektive, gereinigt, geheiligt, verhält es sich so, dass Gott den Mann der Frau übergeordnet hat. Und jetzt ist die Aufgabe des Mannes, gerade weil er der Frau übergeordnet ist, beziehungsweise die Frau ihm unterstellt ist, er soll sich erniedrigen, aufopfernd, in aufopfernder Liebe erniedrigen und sie an ein Podest heben, ihr den ersten Platz geben. Und die Frau braucht jemanden, der nicht ihr gleichgestellt ist und sie irgendwie ihr den ersten Platz gibt. Sie braucht jemanden, der ihr eigentlich, je höher er über ihr ist, und sie braucht jemanden, so einen Helden, sage ich mal, der sich aus Liebe zu ihr so weit erniedrigt, obwohl er das Haupt ist, und ihr die erste Stelle gibt. So jemanden braucht die Frau. Jemand, wo sie sieht, der opfert sich für mich auf, bis in den Tod. Das ist, was eine Frau braucht. Und im Gegenzug dazu sieht sie, so sehr liebt er mich, oh, ich will ihm gehorsam sein, ich will ihm unterordnen. Und er sieht die Liebe seiner Frau und opfert sich nur noch mehr hin. Also das ist der Idealfall, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ne? Nicht so statische, tote, leblose, reglose Gleichberechtigung, sondern so ein ständiges, gegenseitiges Unterordnen und Lieben, Geben, Empfangen und Nehmen. So hat sich Gott das vorgestellt. Und das können wir nur lernen, wieder wenn wir auf den Herrn Jesus schauen und wieder das Evangelium jeden Tag vor Augen haben und aus diesem Evangelium der Gnade heraus leben. Gleichberechtigung ist für beide zu wenig, beide verlieren, beide werden beschnitten. Dann sage ich hier mal Amen und gebe nochmal bitte den Assistenten nochmal nach vorne.